Heute sprechen wir mal über etwas, was kein Anleger und keine Anlegerin eigentlich erleben möchte. Krisen. Ölkrise, Finanzkrise, Corona-Krise. Es gibt ganz viele Krisen in der letzten Zeit, die wir erleben und erlebt haben. Und spannend ist dabei, jede Generation erlebt ihre eigene Krise und jedes Mal fühlt sich's an, als wäre es wieder was komplett anderes und vor allem viel, viel schlimmer als zuvor. Die Börsen reagieren entsprechend meistens mit Kursabschlägen. Kurse brechen manchmal sogar ein. Anlegerinnen und Anleger verkaufen ihre Aktien aus Angst. Aber wenn wir historisch zurückblicken, dann zeigt sich doch eins: Trotz aller Krisen haben sich Wirtschaft und Märkte langfristig immer wieder erholt. Warum ist es eigentlich so? Warum treffen uns Krisen emotional so stark? Und warum kann regelmäßiges Investieren gerade in schwierigen Zeiten dabei helfen? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Mikro trifft Makro. Und bei mir ist natürlich wie immer der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Katter. Hallo Ulrich, grüß dich.
Und wie immer freue ich mich, mit dir zu sprechen.
Ja, heute mal mit Bewegtbild ausnahmsweise zu einem besonderen Anlass. Und wir freuen uns, dass wir über ein Thema sprechen können, uns mal ein bisschen Zeit nehmen, über ein Thema zu sprechen, was uns ja die letzten Jahre eigentlich auch im Podcast sehr viel begleitet hat. Wir wollen mal über das Thema Krisen sprechen. Wir haben ja aktuell auch wieder eine Krisensituation mit dem Krieg im Iran. Ich würde mich aber gerne erstmal so ein bisschen von der psychologischen Seite her nähern, anstatt so auf die Krisen an sich zu schauen. Denn wenn wir so auf die Börsenticker achten und dann kommt so eine Meldung über NTV oder eine Nachrichten-App aufs Handy, da steht dann, der DAX bricht um 6% ein, da klicken die meisten Menschen erstmal drauf, sind interessiert, wollen wissen, was ist denn da los, was ist passiert. Im umgekehrten Fall, DAX steigt um 6%, ja, das freuen sich vielleicht einige, aber da guckt man nicht sofort nach, was ist da genau passiert. Woran liegt es denn, dass wir bei diesen Krisensituation, insbesondere wenn die Börsen nach unten gehen, so ja sehr interessiert reagieren, sagen wir es mal so. Also ich möchte nicht sagen panisch unbedingt.
Ja, die Psychologen und auch die Journalisten erklären dir das. Bei den Journalisten ist es ja immer so, warum steht denn nur das Schlechte in der Zeitung? Warum immer nur das Negative? Und die Erklärung, die rumgereicht wird und die ja auch was für sich hat, ist, dass wir als Wesen in einer Welt, die zwar sehr schön ist, aber manchmal eben auch feindlich, uns auf die Gefahren, die uns umgeben, mehr konzentrieren müssen als auf das Schöne. Sollte man bei einigen Menschen mal ein bisschen mehr austarieren, das ist bestimmt ein Thema, aber es ist wohl in uns angelegt, das berühmte Beispiel von den unseren Urvorvätern und Müttern in der Höhle, ja, wo dann die Männer von der Jagd zurückkommen und die Aussage, wir haben heute gute Beute gemacht, ist zwar schön und interessant, aber die Aussage, hinter dir steht ein Säbelzahntiger, die ist wichtiger. Mhm. Und deswegen rat mal, was dann wohl gesprochen wird. Also, negative Dinge interessieren uns naturgemäß mehr, aber wir sollten aufpassen, dass wir das austarieren, und zwar immer auch bewusst austarieren, gerade in den jetzigen Zeiten, wo ich auch bei vielen Kundenveranstaltungen höre, dass Leute wirklich beunruhigt sind, bis hin dazu, dass sie nicht schlafen können, wegen dieser vielen, vielen Dinge, bedrohlichen Dinge, ob das nun die Politik selber ist, ob das Verschiebungen im politischen Spektrum sind hier, ob es Veränderungen technischer Art ist, ob das die Kriege natürlich sind und die Krise, die wir jetzt jeden Tag eben so prominent berichtet bekommen. Man muss da innerlich ein bisschen anarbeiten. Ändern kann man selber als Einzelperson daran nichts und das ist immer problematisch, weil wenn man sich von etwas so in Mitleidenschaft ziehen lässt, was man nicht ändern kann, dann ist man ja in einer ganz schlimmen Lage. Und das muss man sich immer vor Augen halten, also an diejenigen, die sich da auch psychologisch zu sehr reinziehen lassen, versucht euch da wieder auch rauszuholen. Am Ende, und das ist natürlich dann auch die historische Erfahrung, wirkt die Krise in dem Augenblick, wo sie da ist, natürlich immer viel bedrohlicher als mit ein bisschen Abstand, wenn man sie überwunden hat.
Und trotzdem, wenn wir jetzt, wir haben ja schon ein paar Krisen erlebt, also wir werden ja gleich auch über ein paar davon vielleicht exemplarisch mal sprechen, ist es ja so, die Menschen müssten ja mittlerweile eigentlich gelernt haben, dass man aus jeder Krise auch wieder ja mit einem positiven Ergebnis rausgehen kann. Und jede Krise wird aber immer wieder schlimmer wahrgenommen als die, die es davor gab. Also immer schlimmer, 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 obwohl es vielleicht gar nicht der Fall ist. Denn die anderen Krisen waren vielleicht genauso schlimm in dem Augenblick, wo sie stattgefunden haben. Nur aus heutiger Sicht wissen wir ja, naja, danach ging es ja weiter bergauf. Die heutige Krise allerdings beurteilen wir zum schlimmsten Zeitpunkt und ganz, ganz schlimm. Warum ist denn das so?
Ja, ich denke, das ist auch durchaus nachvollziehbar im täglichen Leben. Das, was in der Gegenwart ist, das nimmt man natürlich am wichtigsten. Und zwar eben auch eher bei den negativen Dingen. Manchmal heißt es ja, genieße mal den Augenblick. Das fällt vielen schwer. Aber leide unter dem Problem der Gegenwart, das fällt vielen leicht. Und das ist natürlich auch in dem Zeitpunkt, in dem die Dinge passieren, am allerschlimmsten. Ich meine, gerade wenn wir auf das Thema Vermögensanlage und auch gerade Aktienmärkte und Krisen kommen, dann ist ja der einfachste Satz, dass wir zwar in den letzten 3 oder 4 oder 5 Jahrzehnten eine ganze Reihe von schweren Krisen erlebt haben, wo wir auf dem hohen Punkt der Krise mal dachten, oh, die Welt könnte jetzt gleich untergehen. Aber für den gesamten Zeitraum, nehmen wir mal die Lebensdauer des DAX, eine Aktienmarktentwicklung von knapp 9% pro anno seit 1989 im deutschen Aktienmarkt einschließlich Dividenden erlebt haben. Und da sind alle Krisen drin, die man sich überhaupt vorstellen kann. Von der allerersten Ölkrise über die Dotcom-Krise, 9/11, Corona, Finanzkrise, alles ist da drin. Und das ist das Ergebnis, wo man eigentlich bei einmal zurücktreten und hingucken sagen kann, also uns kann eigentlich keine Krise, die da kommt, wirklich was antun. Und trotzdem ist es jedes Mal immer das Gleiche. Man ist sehr höchst besorgt.
Ja, dann lass uns doch vielleicht exemplarisch noch mal ein paar Krisen rausgreifen, so aus der Historie. Du hast eben schon so ein paar angesprochen. Ich würde mal eine nehmen, die schon eigentlich sehr, sehr lange zurückliegt, aber die sich wieder aktueller anfühlt denn je, nämlich die Ölkrise der 1970er Jahre. Da fühlen sich ja viele dran erinnert, wenn sie heute an die Zapfsäule fahren. Die Spritpreise sind enorm hoch, auch viel höher als damals zum Zeitpunkt der Ölkrise. Dennoch fragt man sich vielleicht, gibt's da Parallelen? Vielleicht erst nochmal draufschauen, was war denn damals los? Warum sind denn damals die Ölpreise so gestiegen? War das auch ein Krieg oder gab es andere Faktoren, die da reingespielt haben?
Anfang der 70er Jahre ging es los, dass wir von einem Konflikt in einer Region was mitbekamen, und zwar hautnah, eben über die Wirtschaftsverbindung, die Öllieferung, der bis heute anhält und der auch schon vor den 70er Jahren bestand, nämlich der Nahostkonflikt. Das ist ein immerwährendes politisches Konfliktfeld, was nicht aufgelöst worden ist und was man mit vielen Krisen auch gerade im Ölbereich eben in Verbindung bringen kann. Damals war es eben der Yom Kippur-Krieg, der Krieg der Israels, einer der ersten Kriege Israels gegen die arabischen Nachbarn, und die westlichen Länder unterstützten damals die Israelis und die arabischen Länder taten sich zusammen, um die Abnehmerländer zu bestrafen und verhängten ein Ölembargo. Das ist aber bei diesen ganzen Vergleichen von Krisen auch immer eine große Aufgabe. Bei historischen Themen ist das so, zu unterscheiden, was kann man vergleichen, was kann man nicht vergleichen. Also alle diese Ölkrisen, die wir kennen, kommen aus diesem Konflikt heraus, aber sie weisen dann eben doch viele Unterschiedlichkeiten auf, viele individuelle Verläufe. Und deswegen muss man immer, das ist für uns eine große Herausforderung, wenn wir analysieren, die Aufgabe, was können wir verwenden von den Informationen von damals und was ist anders. Beispiel, die Internationale Ölagentur hat ja behauptet, dass das jetzt die größte Ölkrise aller Zeiten wäre.
Also die heutige, die jetzt gerade durch den Iran-Krieg.
Und da muss man sagen, naja gut, dann können also die anderen Krisen von früher uns da gar nichts mehr sagen, wenn es jetzt die größte ist. Bei näherem Hinsehen funktioniert aber das, was die Internationale Energieagentur da berichtet hat, nicht. Die haben sich nämlich einfach die Ölmengen angeschaut, die in jeder Ölkrise bisher nicht mehr geliefert werden konnten aus irgendwelchen Gründen, weil meistens das Kriegsgebiet abgeriegelt war oder nicht mehr geliefert werden sollte. Und sind jetzt zum Ergebnis gekommen, dass die 7-8 Millionen Barrel am Tag, die jetzt nicht durch die Straße von Hormuz fließen, die größte Menge ist an Angebot an Öl, was jemals ausgefallen ist in so einer Krise. Das ist aber ein schwieriger Maßstab, weil vor 30 Jahren die Welt nur die Hälfte von dem Rohöl täglich verbraucht hat, was heute verbraucht wird. Das heißt, eine Zahl, die heute gemeldet wird, müsste man gedanklich ja halbieren, wenn sie das gleiche Ausmaß haben sollte wie heute in der Vergangenheit. Deswegen sieht man da, dass man eben nicht alles übertragen kann, sondern sich sehr sorgfältig anschauen muss, was haben die Krisen für Ähnlichkeiten und wo sind die Unterschiede. Wenn wir uns fragen, wie ist es jetzt gerade mit der Ölkrise, dann sagen wir, es ist nicht die größte Ölkrise, aber sie ist schon auf der anderen Seite schon schwerwiegend, je länger sie dauert. Wir gehen nach den Preisreaktionen vor. Und da war es so, dass in der ersten Ölkrise, nach der du ja gerade am Eingang gefragt hast, 1973, der Preissprung ein viel, viel größerer war als heute. Als
eine Fünffachung war es etwa, glaube ich.
Wir hatten damals eine Fünffachung. Ja. Wir sind von 2 US-Dollar pro Barrel, die Hörerinnen und Hörer haben sich nicht verhört, 2, war das 2 US-Dollar. Kam natürlich Inflation durch, aber Rohöl ist eben teurer geworden. Auf 10, 12 und 14 dann später. Und diese Verfünffachung hat es jetzt nicht gegeben. Wir haben aber trotzdem eine Steigerung um 50-60% jetzt erlebt, von 70 US-Dollar auf die 100, ja, 15.
Also fast verdoppelt, 120, kann man sagen.
Ja, genau, fast eine Verdoppelung. Wir müssen eben heute anders analysieren. Wir haben heute ganz andere Abhängigkeiten vom Rohöl. Wir haben größere Reserven in der Welt und das müssen wir alles einbeziehen. Und dann kommen wir zum Ergebnis, dass es schon ein Energiepreisschock ist. Das erleben wir ja auch im täglichen Leben an der Tankstelle. Und hier gilt vor allen Dingen, dass die Dauer eben das Problem ist, nicht? Also zuerst hat man gedacht, es dauert eben ein paar Wochen und da wird es dann langsam schwierig. Die Wirtschaft wird schon stranguliert durch dieses Minderangebot an Öl und irgendwann gehen die Reserven zur Neige und dann könnte es sein, dass der Preis eben nochmal steigt und dann sind wir wieder in einer neuen Phase. Also man darf es nicht kleinreden jetzt, aber mit diesen Rekorden dann gleich anzukommen, hat dann auch keinen größeren Nährwert.
Aber die Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben, wir haben ja im Endeffekt 2 Maßnahmen. Einmal diese Kappung der Preissteigerung immer um 12 Uhr. Bis 12 Uhr darf der Preis erhöht, am 12 Uhr darf der Preis erhöht werden einmal, danach eigentlich nur noch Senkungen bis zum nächsten Tag. Und das zweite war jetzt dieser Tankrabatt. Es wird auch wieder über autofreie Sonntage gesprochen und so weiter und so fort. Sind das denn alles Maßnahmen, die tatsächlich dazu führen, dass wir in irgendeiner Form eine Lösung für uns kriegen oder müssen wir einfach mit diesen hohen Spritpreisen dann leben?
Die Maßnahmen bisher beschleunigen eigentlich nur die Benzin- oder Rohölknappheit, weil der Preis ja künstlich unten gehalten wird oder zusätzliches Einkommen gegeben wird, mit dem man dann wieder tanken kann. Und das bedeutet, dass man dann eher mehr Öl und Benzin verbraucht, als die Preise eben anzeigen würden. In der heutigen Welt heißt das, dass man eher dann auch den Ländern, die nicht so reich sind, das Öl wegkauft. Das heißt also, die Knappheit findet dann zuerst in den asiatischen Schwellenländern oder in anderen Schwellenländern statt. Aber löst natürlich das eigentliche Problem überhaupt nicht. Und das muss auch die Hauptbotschaft sein. Die Lösung von dieser Thematik kann nur durch eine politische Öffnung der Straße von Hormuz kurzfristig wieder passieren. Wenn das nicht gelingt, wenn die US-Amerikaner insbesondere zum Ergebnis kommen, dass ihnen die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die energieabhängigen Länder, insbesondere in Europa, so völlig egal sind, um ihre eigenen Ziele und ihre eigene Strategie durchzuführen, dann wird man von europäischer Seite nichts machen können. Dann muss man sich an diese Preise auf absehbare Zeit einstellen. Und das hat Kosten, das spürt jeder im Portemonnaie. Und auch im gesamtwirtschaftlichen Portemonnaie wird man es dann spüren und bleibt mir nichts mehr an Wachstum übrig. Das sind alles Dinge, die man sich vorstellen kann, die jetzt noch nicht die Folge sind, weil die Preissprünge sind eben noch verkraftbar. Aber es ist eben tatsächlich so, wenn die Läger in der Welt tatsächlich aufgebraucht wären, dann würde der Preis weiter steigen und dann kommen diese Effekte zustande.
Ich möchte mal wechseln zu einer anderen Krise. Also wir kommen jetzt von den 70ern, springen wir mal auf Ende der 90er. Das Internet gewinnt an Breite, die Leute werden aufmerksam auf das Internet und in der Folge kommt es zu ja auch einer sehr einschneidenden Krise eigentlich, denn viele haben begonnen zu der Zeit auch in Aktien zu investieren, in Fonds zu investieren und dann kam der große Internet-Crash Anfang der 2000er, 2001 dann nochmal getoppt durch das 9/11-Event. Das alles kam da irgendwie zusammen, aber diese ganze Internet-Euphorie, die es Ende der 90er gab, die war ja schon irgendwie auch doch wichtig, auch wenn es dann in eine Krise gemündet ist. Wie war denn das Gefühl in den 90ern? Du warst ja da auch schon, sag mal, mit einem Auge auf der Börse wahrscheinlich unterwegs und hast schon ein bisschen drauf geschaut.
Drauf gezahlt, würde ich sagen.
Drauf gezahlt vielleicht auch. Also ich habe drauf gezahlt, muss ich sagen. Ich habe damals Lehrgeld bezahlt und habe gelernt, wie Börse funktioniert und wie nicht. Aber da war ja schon viel los im Markt. Also da kam schon viel Fantasie in den Markt auf einmal.
Ja, wenn wir schon Schubladen bilden wollen für Krisen, bei allem Problem des Vergleichs kann man das schon machen. Dann haben wir hier ja mit der Dotcom-Blase die typische Übertreibungsbörse, ja, das Blasenphänomen.
Ja, eben, das war eher so eine politische Börse. So
exakt, das war ein geopolitisches Problem im Rohölmarkt. Und wir haben allerdings immer wiederkehrend und viel häufiger das Phänomen dieser Überbewertungen und falschen Erwartungen an Märkten. Das geht schon vor ein paar hundert Jahren los, also in der ganz Frühzeit.
Das kannst du mit den Tulpenzwiebeln.
Da gab es noch nicht mal Aktienmärkte. Sogar in der Tat dieses Phänomen von den Tulpenzwiebeln in Holland ist das erste aufgezeichnete Event. Wahrscheinlich gab es schon vorher auch spekulative Ideen. Ich meine, wenn der eine dem anderen erzählt, dass irgendwas besonders wertvoll ist und das stimmt einfach nicht, hätte man schon mal die erste kleine Blase zwischen zwei Leuten so ungefähr. Also das ist bestimmt häufig passiert an organisierten Märkten und damit mit größerer Aufmerksamkeit und damit auch mit Eintrag im Geschichtsbuch ist es eben an den Aktienmärkten häufig vorgekommen in der Frühzeit der Aktienmärkte, in der Industrialisierung. Es gab den Gründungsboom auch in Deutschland, da hatten wir Übertreibungen, wir hatten bei der neuen Technologie der Eisenbahnen wahnsinnige Übertreibungen, als die eingeführt wurden und für jedermann sichtbar eben klar wurde, dass das eine neue Technologie ist, Verkehrstechnologie, die auch lange anhalten wird, die vernünftig ist und wo alle Welt investiert. Da sind natürlich auch die Erwartungen übergeschossen. Dann haben wir eben oft mit technologischen Entwicklungen jetzt das Internet eben das Gleiche nochmal wieder erlebt. Und es ist bei aller Forschung an den Aktienmärkten und Finanzmärkten noch nicht gelungen, rauszufinden, warum stoppt sowas nicht? Wie sind überhaupt die Mechanismen? Was sollte man tun? Und deswegen ist eigentlich die Betrachtungsweise von Wissenschaftlern, Marktteilnehmern und auch Politikern bei solchen Ereignissen, leider muss man zugucken. Man muss den Unfall passieren lassen. Wahrscheinlich ist die Erklärung, weil man gar nicht weiß, was führt denn nun wirklich zu einem Unfall? Wo passiert er denn und wann? Das ist, glaube ich, so dann die Erklärung. Aber was man gelernt hat von solchen blasenartigen Krisen, die dann irgendwann platzen und dann gehen die Kurse runter, was man gelernt hat, ist, dass man ganz schnell aufräumen muss. Dass man es nicht zulassen kann, dass Schulden beispielsweise aus einer solchen Übertreibungszeit stehen bleiben. Beispielsweise aus unserer Sicht eine Fehlentwicklung, ein Fehler der Politik auch, wie sie zum Beispiel gerade in China gemacht wird. Sie haben ja dort auch eine Krise am Immobilienmarkt mit großen Übertreibungen, aber man weigert sich dort, die Folgen schnell zu beseitigen. Das ist ein Grundsatz, den man in westlichen Finanzsystemen anhand von solchen Krisen erlebt hat. Wenn sie platzen, schnell alles so weit wie möglich transparent machen, am liebsten auch Banken abwickeln, wie das dann mit Lehman ja sehr, sehr verhängnisvoll passiert ist, aber sein musste, um eben nach der Krise sozusagen als reinigendes Gewitter wieder neu anzufangen. Das ist die Grundphilosophie, wie man in der westlichen Wirtschaftspolitik mit solchen Krisen umgeht. Und dann ist auch ein Element, dass man in diesem Prozess des Aufräumens die Wirtschaft tendenziell eher unterstützt. Das heißt, dass der Staat dann mit Ausgleichszahlungen, mit fiskalischen Impulsen versucht, die Wirtschaft zu stützen, damit es nicht zu Abwärtsspiralen kommt. Denn die schreckliche Krise, die schreckliche Blase in den 1920er Jahren mit dem berühmten Schwarzen Freitag 1929, die führte dann oder war der Startschuss zu einer 10-jährigen weltweiten Depression in der Weltwirtschaft mit schlimmen gesellschaftlichen Auswirkungen, weil die Arbeitslosigkeit bei 25% stand und das über lange Zeit in vielen, vielen Ländern. Das hat also die Gesellschaften und das auch politische System völlig zerrüttet. Und diese Erfahrung, dass aus einer Bubble, einer Finanzkrise, die ja eine Blase dann schnell darstellt, tatsächlich eine langanhaltende Wirtschaftskrise wird. Diese Perspektive, die muss verhindert werden. Das ist ein fester Instrumentenkasten der heutigen Wirtschaftspolitik. Deswegen auch beispielsweise bei einer anderen Art von Krise, auf die du wahrscheinlich auch gleich zu sprechen kommst, Corona oder auch die Finanzkrise 2008, dieses starke Reagieren der Staaten, um die Wirtschaft zu stabilisieren, damit man eben so schnell wie möglich die Krisenfolgen beseitigt und wieder neu anfängt.
Ja. Um trotzdem nochmal zu dieser Internetkrise zurückzukommen, da war es ja dann aber so, dass ja erstmal viele Leute die Finger gelassen haben von Aktien und Co., ein bisschen vorsichtiger geworden sind, auch mit diesem Internet, dachten viele, ach, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, scheint doch nichts rauszukommen, das Amazon und was da alles entstand, warten wir erstmal ab, ich glaube, das wird alles nichts. Am Ende zeigte sich aber dann, gehen wir mal 10 Jahre nach vorne, so 2010, 11, 12, so in der Richtung, ab da war Technologie dann auf einmal der Treiber. Also es war so eine Durststrecke bis dahin ein bisschen. Also da mussten sich Geschäftsmodelle finden, Geschäftsmodelle entwickeln. Aber danach war Technologie und alles das, was Anfang der 2000er vielleicht noch ein bisschen als fixe Idee galt, auf einmal der Treiber für die Aktienmärkte. Und ist es ja auch geblieben bis jetzt mit künstlicher Intelligenz. Hatten wir ja auch wieder so einen Treiber jetzt, der über die Technologie kam und ganz viel Schwung in die Aktienmärkte gebracht
hat. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum sich solche Blasen bilden können. Die Grundidee ist ja richtig. Das Internet ist ja ein Geschäftsmodell. Wir sehen das ja anhand der fantastischen Gewinne dieser Plattformfirmen. Aber in der Frühzeit eines neuen Industriesektors, einer neuen Technologie, von neuen Geschäftsmodellen, kann man eben nicht wissen, welches sich durchsetzt. Und deswegen platziert man seine Wetten auf alles, was am Markt ist. Damals hieß es, brauchst nur ein Dotcom in deinem Namen haben, schon kannst du ein IPO machen. Das heißt also eine Emission von Aktien starten und die werden dir aus den Händen gerissen. Das sind wohl die typischen Übertreibungsmechanismen. Ich meine, die Frage ist ja heute bei KI, ja, inwieweit sind wir wieder in diesen Mechanismen drin? Und da ist sicherlich auch was dran. Wir haben ja auch schon jetzt in den letzten Wochen tatsächlich Korrekturen gesehen am Markt. Das ist sehr interessant, dass wir, ja, meines Wissens auch, ersten Mal, dass ich mich erinnern kann, eine so starke Bewertungsaufschwung, wie wir an den, an einigen Sektoren gesehen haben, die Luft so langsam entweicht. Das ist jetzt zurzeit der Fall und eben nicht mit dem großen Knall. Was nicht heißt, dass wir immer noch ambitionierte Bewertungen haben, aber Teil davon ist jetzt schon eher geräuschlos entwickelt. Also sehr, sehr interessante Entwicklung gerade.
Kann aber ja auch dran liegen, dass die Firmen, über die wir jetzt sprechen, also nehmen wir mal die großen Chip-Hersteller beispielsweise, dass sie ja tatsächlich Umsätze und Gewinne machen. Also zur Zeit der Dotcom-Blase war es ja zum Teil so, da war ja nicht mal ein vernünftiges Büro da. Da war nur ein Geschäftsmodell und die Idee und die Aussicht auf mögliche Umsätze und Gewinne und gar nichts Fundamentales. Heute haben wir zumindest einen gewissen fundamentalen Teil, vielleicht ein bisschen Übertreibung oder ein bisschen Bewertungsübertreibung obendrauf, aber irgendwie unten drunter ist so ein halbwegs realistisches Geschäftsmodell.
Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass man Krisen zwar zusammen in eine Schublade packen kann, ja, und Ähnlichkeiten da sind, Dotcom-Blase, KI-Entwicklung jetzt, aber dass es eben niemals identische Dinge sind, die sich so wiederholen. Das ist ganz bestimmt ein wichtiger Punkt, den du ja gerade ansprichst, dass ja eben da schon sehr viel sichtbar ist, ein Unterschied zur Dotcom-Blase, da waren die Geschäftsmodelle nur auf dem Papier, keine Umsätze, nicht in der Bilanz. Trotzdem ist es zurzeit immer noch so, dass die Planungen, die erfüllt sein müssen, damit die Kurse gerechtfertigt sind, eine ganze Reihe von Firmen noch sehr ambitioniert sind. Das muss also so weitergehen. Aber trotzdem ist schon eine Differenzierung am Markt erkennbar. Das heißt, gute und schlechte werden vom Markt jetzt langsam aussortiert, von den Plattformfirmen, wie sie sich in den KI-Strategien ja auch unterscheiden. Und das ist ein gutes Zeichen und deutet darauf hin, dass wir jetzt zurzeit eben nicht mehr in diesem Stadium der Euphorieblase drin sind, sondern dass sich da was anderes entwickelt. Und das ist, wie gesagt, sehr interessant.
Genau, und jetzt machen wir noch die dritte Schublade auf. Das ist so die, ja, ich nenne es jetzt mal so die exogene Krise, die von irgendwo herkommt und keiner weiß es so ganz genau. Ganz exemplarisch nehmen wir jetzt mal die Corona-Pandemie als Krisensituation. Da hat die ganze Welt wirklich in so eine Art Dornröschenschlaf versetzt, kurzzeitig. Alle sind zu Hause geblieben. Das wirtschaftliche Leben kam, naja, nicht zum Erliegen, aber kam schon sehr zur Ruhe. Und der Staat hat mit massiven Interventionen eingegriffen, hat Firmen unterstützt, hat die Privatpersonen unterstützt. Ich erinnere mich noch, damals hat nicht Donald Trump sogar per Hand unterschriebene Schecks rausgeschickt und solche Sachen an die Haushalte. Also da wurden auch verrückte Sachen gemacht, wo man gedacht hat, so, puh, das gibt's doch gar nicht. Wie viele Milliarden wollen die denn jetzt noch da reinpumpen und wo kommt denn das ganze Geld eigentlich her? Man hat sich Sorgen gemacht, wie sollen wir das refinanzieren? Das sind alles Schulden, die wir anhäufen. Und dennoch zeigte sich, wir sind durch diese Krise vergleichsweise mit natürlich großen Einschränkungen auch in aller Leben und in allem im wirtschaftlichen Leben sind wir irgendwie doch ganz gut durchgekommen. Und wenn man auf die Marktentwicklung schaut, dann ist es jetzt auch gar nicht mehr so eine einschneidende Krise, wie sie eigentlich für uns gesellschaftlich war. Mhm. Also zumindest auf der Marktseite nicht, weil eben der Staat eingegriffen hat und gesagt hat, nee, ich stelle Geld zur Verfügung, um eben zu stützen.
Mhm. Ja, ich würde auf diese Schublade würde ich schreiben, Naturkatastrophen. Das ist ja eine Naturkatastrophe. Wie du sagst, von außen konnte kein Mensch vorher wissen. Weiß man ja immer noch nicht so richtig, wo es tatsächlich auch hergekommen ist und wann die nächste kommt. Aber solche ist auch ein gutes Beispiel, um wieder Krisen sich anzuschauen. Denn ein Kennzeichen von den Krisen, über die wir hier sprechen, ist, dass diese Krise mehr oder weniger die ganze Welt erfasst. Gerade beim Thema Naturkatastrophen ist es eben völlig selten. Wir haben oft regionale Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Erdbeben und so weiter, die in einer Region dann wirklich als Megakrise aufscheinen. Aber dass dann die gesamte Weltwirtschaft davon betroffen ist, das ist wirklich ganz selten der Fall. Und deswegen ist Corona so einzigartig gewesen. Aber wenn eine Krise diese Dimensionen annimmt, dass sie eine ganze Volkswirtschaft, und wenn wir von den US-amerikanischen Volkswirtschaft beispielsweise im Fall der Finanzkrise sprechen, dann sprechen wir schon fast von der Weltwirtschaft. Das heißt, eine Krise, die die gesamte Welt so trifft, dann taucht sie in den Geschichtsbüchern und in unseren Erinnerungen auf und wird dann eben als so bedrohlich angesehen. Dann schauen wir auf die Finanzmärkte, da haben wir dann die Reaktion, weil es eine weltweite Veranstaltung ist. Und immer wenn diese Dimensionen dann erkennbar werden, dann gilt es, was ich vorhin schon über das Aufräumen von Krisen oder Gegensteuern von Krisen gesagt habe, die Krise ist schlimm genug. Es muss jetzt verhindert werden, dass sie sich verselbstständigt. Dass die Menschen negative Erwartungen bilden, so nach dem Motto, Corona, die Wirtschaft wird geschlossen, dann bin ich am Morgen arbeitslos und dann kaufe ich ab jetzt schon nur noch das Notwendige ein. Das heißt, ich schränke meinen Konsum ein, was natürlich dann tatsächlich die Krise schlimmer macht, obwohl noch gar keiner entlassen wurde. Diese Abwärtsspiralen, die müssen verhindert werden. Krise ist eben auch sehr viel Psychologie. Wirtschaft ist sehr viel Psychologie, hat mal ein deutscher Wirtschaftsminister gesagt, also Ludwig Erhard. Und das ist in solchen Fällen auch ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es eben für die Wirtschaftspolitik, und zwar parteiübergreifend, das sagen die Konservativen, genauso wie die Liberalen oder auch die Linken, in so einer Krise muss stabilisiert werden. Soweit das geht, und das kann eigentlich nur der Staat machen. Das ist der Grund beispielsweise, warum in der Finanzkrise der Staat massiv gegengehalten hat. In dieser Finanzkrise war es leider der Hebelansatz, dass die Banken gestützt werden mussten, weil die waren diejenigen, die ins Rutschen gekommen waren und die mussten stabilisiert werden, damit sich das Ganze nicht in eine Abwärtsspirale reinbegab, was natürlich in der Öffentlichkeit so niemand vermittelt bekommen hat oder auch niemand so aufnehmen wollte, sondern da hieß es, die Banken, die die Krise angerichtet haben, die werden jetzt ja auch noch gerettet. Das war natürlich überhaupt nicht der Fall. Und die Anleger bzw. die Aktionäre der Banken haben damals auch sehr geblutet, weil das Eigenkapital natürlich weg war. Aber damals war die Stabilisierung über die Banken das Notwendige. In der Corona-Krise war die Stabilisierung über die Unternehmen das Notwendige. Die Unternehmen haben die Zuschüsse bekommen und sind dadurch am Leben erhalten worden, damit sie eben nicht Entlassungen vornehmen mussten. Und da sieht man eben, wie die Krisenlogik ist von der Wirtschaftspolitik, eben in der akuten Krise stützen, wobei es dann natürlich ganz, ganz schwer wird zu unterscheiden, was ist noch Stütze und was ist Pampern. Das heißt, was ist zu viel? Und wir sind jetzt gerade in den letzten 20 Jahren in eine Denke reingekommen, wo man heute sagen muss, ist ein bisschen viel, Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Das trifft so auf die amerikanische Stützung der Wirtschaft. Viel zu viel. Hat dann hinterher die Inflation nach Corona uns eingebracht, weil die amerikanischen Haushalte so viel Geld bekommen haben mit den Schecks, wo Trump gesagt hat, und das schreibe ich selber, dann denken die Leute, ich hätte es von meinem Privatkonto bezahlt ungefähr und wählen mich dann. Das war zu viel. Und das psychologische Problem an dieser erfolgreichen Staatstätigkeit in den beiden letzten großen Krisen, Corona und der Finanzkrise in den letzten 20 Jahren, das psychologische Problem ist, dass die Menschen sich alle dran gewöhnen, der Staat haut uns raus. Und das auf alle möglichen Lebensbereiche übertragen, geht der Benzinpreis hoch, der Staat soll mich raushauen. Geht die Arbeitslosigkeit hoch, soll der Staat Arbeitsplätze schaffen. Haben wir Wohnungsknappheit, soll der Staat Wohnungen bauen. Der Staat wird dann mit allen Aufgaben überschüttet. Er kann es ja, haben wir doch gesehen, in der Corona-Zeit, in der Finanzkrise. Er kann das alles. Und diese Denke ist falsch, weil der Staat kann das natürlich nicht. Er kann bei großen Krisen kurzzeitig voll gegenhalten. Dazu ist er mächtig genug, aber er kann nicht ständig alle Probleme und Themen des Wohlstandes und des Wohlbefindens der Leute jeden Tag lösen. Dafür reichen seine Mittel dann eben auch nicht aus. Im Gegenteil, wenn er eine Krisenmaßnahme, eine Maßnahme gegen eine große Krise gemacht hat, dann ist seine Munition auch eigentlich erstmal verschossen, weil das ist ja alles am Kapitalmarkt aufgenommen. Das ist ja alles in Verschuldung. Und da muss er sich eigentlich erstmal regenerieren, 10 Jahre, 20 Jahre lang, damit er für die nächste Krise dann wieder Munition hat. Und das wird heute eben vielfach vergessen. Die Leute denken, der Staat kann alles. Und das geht leider nicht.
Nee. Lass uns nochmal kurz draufschauen, was passiert eigentlich mit der Geldanlage in so einer Krise. Gehen wir mal davon aus, es passiert jetzt irgendwas, was auch immer es ist, und die Märkte brechen ein. Nehmen wir mal letztes Jahr, glaube ich, vielen noch im Gedächtnis, der sogenannte Liberation Day. Zölle werden verkündet, die Märkte sagen, um Gottes Willen, damit haben wir nicht gerechnet, es gibt einen starken Einbruch. Damals hatte ich das Gefühl, die meisten Anlegerinnen und Anleger waren da sehr reflektiert und haben gesagt, okay, zur Kenntnis genommen, wir warten ab, wir bleiben ruhig. Aber häufig passiert ja auch das Gegenteil. Also gerade in dieser Dotcom-Blase ist ja genau das, oder auch in der Finanzkrise ist ja eigentlich genau das Gegenteil passiert. Viele Leute haben in diesen fallenden Märkten auch noch verkauft. Das ist ja dann genau das Verhalten, wo du vorhin gesagt hast. Eigentlich ist es so, dass wir Angst haben vor diesen Verlusten. Wir wollen uns selber vor noch mehr Verlusten schützen und realisieren eigentlich genau diese Verluste gerade.
Das ist genau die richtige Unterscheidung, die du ansprichst. Ich würde es mal so verallgemeinern. Wenn die Börsen verrückt spielen, wenn es einen Einbruch gibt, und es kann auch durchaus sein, dass wenn in den kommenden Wochen die Ölpreise wirklich auf 150 hochgehen, dann werden die Börsen das sicherlich nicht so klaglos hinnehmen, wie das in den letzten Wochen der Fall ist. Aber dann sollte man sich Folgendes fragen. Spiegelt dieser Einbruch tatsächlich die Minderleistungsfähigkeit der dahinterstehenden Unternehmen wider? Oder ist er übertrieben? Wenn die Wirtschaft, wenn die Kurse 30% oder 50% einbrechen, ist es wirklich so, dass die Unternehmen in Zukunft, und Zukunft heißt die nächsten 10, 20 Jahre, nur noch 50% von dem, was sie bisher gemacht haben, machen können? Wer verkauft in einer solchen Krise, der muss davon ausgehen, dass die zugrunde liegende Wirtschaftsleistung vernichtet wird, und zwar dauerhaft vernichtet wird. Wenn er der Auffassung ist, vielleicht, dass es ist im Krieg und die gesamte Infrastruktur und alle Unternehmen werden kaputt gemacht, dann ist das vielleicht sogar auch berechtigt. Oder wenn es ein Teilbereich der Wirtschaft ist, Internetunternehmen, wo sich herausstellt, die haben gar kein Geschäftsmodell, der Kaiser hat gar keine Kleider an, das heißt, sie sind gar nichts wert, dann ist es wahrscheinlich sogar berechtigt, dass der Kurs zusammenbricht und dann sollte man vielleicht auch wirklich versuchen, aus diesem einen Unternehmen, das nichts mehr wert ist, rauszukommen. Aber wer eine gestreute Anlage hat, wie wir das ja propagieren, für die Vermögensanlage der breiten Masse an Menschen. Eine Aktienanlage ist für jeden Haushalt sinnvoll, aber er soll eben, die Aktienanlage soll eben breit gestreut sein. Das bedeutet, jeder Haushalt ist mit seiner Anlage in der gesamten Volkswirtschaft verankert. Und wenn diese Anlage um die Hälfte nach unten geht im Kurs, dann muss man sich fragen, ja, geht denn die ganze Wirtschaft in Deutschland oder auf der Welt jetzt um die Hälfte runter in den nächsten 10 Jahren? Und wenn man sagt, nö, eigentlich nicht, dann sollte man sich hüten zu verkaufen, sondern sollte vielleicht sogar auch, selbst wenn man einen Ausschlag kriegt dabei oder anfängt zu zittern, die Idee aufbringen, in dieser Situation zu kaufen, weil man die Wirtschaft nie wieder so billig bekommt. Und das ist eben für die bisherigen Krisen auch immer das richtige Signal gewesen. Bei der Dotcom-Krise muss man sagen, naja gut, die Unternehmen, wer sich da zu sehr in spekulative Geschäftsmodelle reinbegeben hat, der musste natürlich wirklich verkaufen.
Oder einen langen Atem haben, siehe Amazon.
Ja, aber es sind so viele Firmen untergegangen, die dann einfach nicht mehr da waren. Das waren Pleite und da muss man ja wirklich aufpassen, dass man keine Pleitefirmen drin hat. Und deswegen ja auch diese Idee nicht nur der diversifizierten Wirtschaft, sondern auch der aktiv gemanagten Portfolios, weil in dem Fall natürlich da Leute sitzen, die Firmen, die dann erkennbar wirklich der Pleite entgegensteuern, rausnehmen aus dem Portfolio, aus dem Index. Gelingt auch nicht immer, ist schon klar, bei manchen geht es atemberaubend schnell und manchmal ist auch Betrug dabei, das kennen wir alles aus der Geschichte, aber im Großen und Ganzen funktioniert das doch.
Und es gibt noch ein anderes wichtiges ich nenne es mal Instrument, das man nutzen kann, das ich persönlich auch schon nutze, seitdem ich im Berufsleben stehe, nämlich den Sparplan. Also einfach regelmäßig investieren, anstatt eben nur an einem Zeitpunkt, denn das hat eben auch viele Vorteile.
Ja genau, der Sparplan nimmt eine ganze Psychologie ab, die negative. Der Familienrat ist natürlich geneigt, jemanden rauszuschmeißen, auch in tiefster Winternacht, wenn man vorschlägt, nach einem Kurssturz von 40% dazu zu kaufen. Die Psychologie ist ja auch ganz eindeutig, das macht man nicht, in so einem fallenden Bewegung dann reinzugehen, weil man sich ja verlängert gedanklich. Und der Sparplan nimmt einem das ab, weil das ist dann schon passiert, weil es vorher vereinbart war und das ist so eine vernünftige Sache.
Genau, und da hat man auch verschiedene Effekte, die greifen. Das ist dieser berühmte Durchschnittskosteneffekt beispielsweise. Aber ich glaube, der wichtigste ist tatsächlich so, ich mache mal keine Gedanken mehr darüber, zu sparen oder zu investieren, sondern das passiert einfach.
Die Psychologie macht einem beim Investieren eher einen Strich durch die Rechnung, als dass er einem hilft. Deswegen gibt es ja auch die Wissenschaft vom psychologischen Investieren, Behavioral Finance, ja, die ganzen Fallen, die uns gar nicht bewusst sind, wenn wir an die Geldanlage denken. Und daher ist es so wichtig, sich, wenn man klar denken kann, wenn man nicht unter Stress ist, wenn man in einer ausgeglichenen Lage ist, sich einmal Gedanken zu machen über die Vermögensaufstellung in den nächsten Jahren für einen selber, die eben vernünftig hinzustellen und dabei auch dann zu bleiben.
Sehr schönes Schlusswort von dir, würde ich sagen. Da machen wir heute mal einen Knopf dran an die Sache, damit die Gewinne, die wir erzielt haben, hoffentlich auch da bleiben, wo sie sind.
Wir werden es vielleicht sehen. Ne? Die Börsen werden schwanken und wir können mal wieder dann am Freilandexperiment sehen, ob die Menschen sich daran dann halten, wenn es tatsächlich wieder ein bisschen rauer wird.
Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren, viele haben dazu gelernt.
Unbedingt.
Und unbedingt. Sind besonnener, sage ich mal, in so einer Phase.
Diese Ideen und dieses Nachdenken und auch so ein bisschen dieser historische Rückblick, den wir ja auch gerade in ganz kleinem Maßstab gemacht haben, ja, das dringt auch zu vielen Leuten durch und leuchtet auch vielen Leuten ein.
Ja. Dann also allen, die uns heute hier begleitet haben in diesem Videopodcast, nenne ich es jetzt mal, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen diesmal vor allem auch. Wie immer gilt, Sie können uns gerne Fragen schicken, immer an podcast@deka.de. Und wer uns jetzt zum allerersten Mal gesehen oder gehört hat, der kann uns natürlich auch gerne abonnieren auf den ganzen Podcast-Plattformen, Spotify, sogar auf YouTube findet man uns. Oder einfach in einer der vielen Podcast-Apps. Einfach suchen nach Mikro trifft Makro. Das war's von uns für heute. Macht es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.